Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine weitere Ausgabe des Clubkultur-Podcasts wartet auf euch. Rudi Urani sagt Hallo. Ja, der Himmel war grau, die Laune bunt, das Paradiesgartenfestival 2025 ist Geschichte. Und was für eine. Zugegeben, das Wetter hat vor allem am Samstag nicht mitgespielt, das heißt schon, aber mit Regen. Aber wer in Österreich ein Festival besucht und sich vom Wetter überraschen lässt, glaubt vermutlich auch noch an ehrliche Afterhours. Die Stimmung war trotzdem herausragend. Kein Murren, kein Motzen, keine Social-Media-Tiraden. Wenn man wirklich keine einzige negative Kritik findet, dann darf man offiziell gratulieren. Organisation, Durchführung, Bühnenbau, Sound, Licht, Catering, auch wenn es vegan war, da haben sich ein paar aufgeregt übrigens. Alles tipptopp. Das muss man, glaube ich, in Kauf nehmen. Wenn man dann auch noch weiß, wie schwierig es ist, das alles nicht in Wien, sondern in Bruck an der Leiter zu stemmen, umso mehr Hut ab. Und gegen den Regen kann man halt nichts machen, außer tanzen. Wien währenddessen Sommerloch in den Clubs. Weniger euphorisch zeigte sich die Wiener Clubszene am selben Wochenende. Kein Wunder, der August ist ohnehin nicht der stärkste Monat für Indoor-Veranstaltungen. Ja, und eigentlich wäre jetzt ja Hochsaison für Open-Air-Raves, Sundowner-Sessions und sonntägliche Day-Dances. Aber auch hier hat das feuchte Wetter dem Optimismus vieler Veranstalterinnen einen Strich durch die Kalkulation gemacht. Und wenn es dann draußen schon nicht läuft, wird es drinnen nicht automatisch besser. Passend dazu veröffentlichte das Time Out Magazin just in dieser Woche ein neues Ranking der Städte mit dem besten Nachtleben. Hier gewinnt Las Vegas. Ja, wer gerade gerne in die Staaten fährt, bitteschön. Madrid und Paris folgen dann auf den Plätzen. Auch Melbourne ist vorne dabei. Wien nicht mal unter den Top 30. Da kann ich nur nicht anders als laut loszulachen. Und zwar mit dem geistigen Blick auf die überdimensionierten Schilder an der Südosttangente, die vor noch rund 10 Jahren mit dem Versprechen warben, tanzen wie in Berlin. Tja, geblieben davon ist wenig. Ein Grund dafür, vielleicht viele Wiener Clubs arbeiten nicht nachhaltig. Und ich meine hier nicht den CO2-Fußabdruck, sondern die kulturelle Nachhaltigkeit. Was bringt es der Szene, wenn man Karl Cox in irgendeinen Edelclub bringt, ihm ein absurd hohes Gagenpaket bietet, damit er dann seinen USB-Stick einsteckt und danach alles wieder ist so wie vorher. Das ist für mich kein Großdenken. Das ist im besten Fall, sagen wir mal so, kosmetischer Aktionismus. Aber da wird sich die Stadt nie ändern. Es gibt einfach ein paar, die wollen ganz hoch hinaus und machen dann sowas. Na gut. Gleis 19. Was war da los? Gut. Nach meinem letzten Podcast zur Situation rund um das Gleis 19 gab es ein bisschen Aufregung und Unzufriedenheit. Man hat mir vorgeworfen, ich hätte hier nicht korrekt berichtet. Tatsache ist, dass es einige Besuche von der MA36 gegeben hat, an einem Sonntag vor etwas mehr als 2 Wochen, und seither der Sound leiser gedreht worden ist als sonst. Es ist aber wohl Fakt, dass es definitiv jetzt trotzdem weitere Events geben kann und darf mit der erlaubten Soundqualität von 90 dB. Ich wollte dazu Veranstalter Nico noch einmal zu mir kurz einladen, so als kleines Intro, um da eine Klarstellung zu machen. Aber leider ist er genau heute krank geworden. Vielleicht können wir das nächste Woche nachholen, aber fix kann ich verkünden, das Gleis 19 gibt es nach wie vor und soll auch weiterhin regulär bespielt werden. Heute möchte ich mich einem Subgenre der Clubkultur widmen, das zwar nicht als solches geboren wurde, aber in den letzten Jahren ordentlich gewachsen ist. Das Beispielen von Locations, die keine Clubs sind, aber trotzdem Musik wollen. Gemeint sind Bars, Hotelterrassen, sogenannte Beachclubs oder Beachlounges, Rooftops, Orte, an denen Musik nicht unbedingt zwingend im Mittelpunkt stehen muss, aber trotzdem über Stimmung und Atmosphäre entscheidet. Für viele DJs, vor allem aus der älteren Garde, sind genau diese Gigs oft die letzte reguläre Möglichkeit aufzulegen. Nicht zuletzt, weil die jüngere Generation wie ein Tsunami über den Booth rollt, immer noch voller Innovationsanspruch und Insta-Ready-Ästhetik. Doch wer schon einmal in der Strandbar Hermann oder im Motto am Fluss gespielt hat, der weiß, hier reicht keine Club-Playlist. Man muss schon breit aufgestellt sein, spontan reagieren und Stimmungen lesen können und vor allem gut sein. Ich würde mal sagen, richtig gut. Immer mehr Bars, Hotels und gehobene Locations leisten sich DJs. Das haben sie eigentlich schon seit 20 Jahren gemacht. Für Sonnenuntergang, Aperitivo, Business Brunch oder die eine goldene Stunde, in der aus einem normalen Abend plötzlich ein unvergesslicher wird. Der Markt wächst. Agenturen buhlen um Slots und Solokünstlerinnen bitchen sich so durch die Woche. Einer, der das schon lange mit Klasse und Know-how macht und betreibt, ist heute bei mir zu Gast, nämlich Michi Bachler von Road Music, besser bekannt als DJ Landgraf. Servus.
Hallo, servus.
Was sagst du zu meinem Intro?
Sehr schön.
Du betreust ja mit deiner Agentur ein relativ beeindruckendes Line-up und hast dir über Jahre hinweg ein Netzwerk aufgebaut, bei dem es viel mehr geht um bloßes Booking. Gibst du mir da recht?
Absolut richtig, ja. Es geht mehr als nur um Booking, es geht um gute Musik, näherbringen, Musikerziehung teilweise und einfach Qualitätsstandards hochhalten.
Mhm. Du machst ja, also mit deiner Agentur, darf man Agentur sagen überhaupt,
Road Music, ja,
ist eine Agentur. Du bringst also die elektronischen Klänge in eben erwähnte Betriebe, Motto habe ich schon erwähnt, Strand bei Hermann auch schon, aber sogar auch in Spar-Supermärkte.
Absolut.
Starten wir mit der Frage einmal, wie es dazu kam.
Wie kam es dazu? Road Music, also die Intention, die Gründungsidee von der Agentur, von der heutigen Agentur, war 2012, also schon ein Zeitl her. Mhm. Und es war ursprünglich eine Interessensvertretung für DJs, für unsere Artgenossen quasi, Genossinnen.
So eine Art DJ-Gewerkschaft oder so, ja, Vorstufe?
Ja genau, eine Interessensvertretung in Form einfach Transparenz und faire Bezahlung. Es war früher alles viel wackeliger als heute. Gagen waren ausgemacht, man hat sie nicht bekommen oder nur einen Teil davon, wenn der Abend schlecht lief und. Und mir war das damals zu viel und zu bunt und so war ich eine kleine Anlaufstelle und das ist gewachsen über die Jahre wie eine Familie.
Mhm. Da fällt mir jetzt gerade auch die spontane Zwischenfrage ein, ob du glaubst, dass DJs heutzutage wirklich fair bezahlt werden. Ich kann mich erinnern, ich bin ja auch schon eine Weile dabei, dass ja die DJ-Gagen so als eine der wenigen sinken. Also für gewisse, in gewissen Bereichen, weil so diese Standard 150 Euro oder 200, die gibt es ja im Prinzip schon seit es den Euro gibt. Und da hat sich nichts geändert. Was sagst du dazu?
Es ist natürlich DJs und die Leistung, quasi DJ als Dienstleistung, ist für viele Betriebe, sei es jetzt im Gastronomiebetriebe und so weiter oder Events, es ist oft so das Tüpfelchen am I und die Luxusausgabe. Und ich glaube, dass einfach die Gagen also nicht weniger geworden sind, das wäre mir neu, aber sie einfach mit großen Sprüngen erst wieder höher werden. Und es ist eine Pattsituation, weil sich oft die Betriebe dann, die argumentieren dann, okay, wir lassen euch regelmäßig spielen, wir wollen eure Dienstleistung, aber zu dem und den Preis.
Ja. Also wer zahlt, schafft an.
Genau.
Bist du selbst auch bei der DJ-Gewerkschaft DEC oder der Interessensgruppe?
Tatsächlich nicht.
Okay, aber du weißt, was die machen.
Ja.
Mhm. Eure Projekte reichen ja jetzt eben von schickeren Lokalen, zu denen du ja einen familiären Draht hast, auch bis zum, sage ich jetzt einmal, besseren Supermarkt oder zu größeren Supermarktfilialen. Wie ist es eigentlich zur Zusammenarbeit mit Spar gekommen?
Spar hatte die Idee, einen Flashmob zu machen. Mhm. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile, vielleicht irre ich mich, aber 3-4 Jahre her. Und die wollten ihre Kunden, Kundinnen überraschen und einen DJ positionieren, als erstes in den neuen Superluxusmarkt von Spar am Schottentor, Interspar am Schottentor in Wien. Und das war dann tatsächlich eine total tolle Resonanz von den Kundinnen, einfach, dass ein DJ dort positioniert wird und ja, das Einkaufserlebnis spannender und lustiger macht.
Wie unterscheidet sich da die Atmosphäre, wenn ein DJ etwa im Feinkostbereich vom Sparfleck tanzen dazwischen Gemüse und Milch plötzlich die Leute oder bleibt es eher dezente Hintergrundmusik? Und am Ende freut sich vielleicht der Marktleiter über volle Einkaufswagen oder flüchten vielleicht Leute schneller.
Das Feedback ist zu 99% sehr positiv. Mhm. Und es ist vorgekommen, oder es kommt jährlich vor im Zuge der Pride, dass dann mittlerweile ist das schon ein Nebenevent der Pride im Interspam-Schottentor, der Sellerie wackelt und die Leute mit Orangen jonglieren und es wird getanzt zwischen den Regalen. Also es ist eine solide Clubveranstaltung geworden. Damit hat Spar auch nie gerechnet. Mhm. Das ist einmal im Jahr. Sonst die monatlichen regelmäßigen Interspar-Events sind haben immer wieder Überraschungen parat. Ja, Leute schunkeln mit durch die Regale, bedanken sich für die Musik. Also es ist einfach ein sehr positives Happy-Side-Event irgendwie.
Ja. Ich habe ja auch die Videos gesehen, du hast mir zugeschickt, wie es dazugegangen ist bei der Pride. Das muss ja ein Erlebnis sein. Spielen dann da auch andere Leute als normal? Weil ich meine, unter dem Jahr, sage ich jetzt mal, wenn es ein normaler Genussbeat, wie das heißt, Event ist, ja, da muss man halt doch ein bisschen, sage ich mal, gediegenere Sounds spielen, mal italienisch angehaucht, mal spanisch angehaucht. Aber bei der Pride kann man, glaube ich, alles machen, oder?
Also bei der Pride im Interspar ist es natürlich so, dass schon DJs spielen, die club-erprobt sind, die elektronische Musik steht im Vordergrund, bis hin zu Rave, Oldschool, Techno-Sound und ja, wie man auf den Videos gesehen hat, die auch viral gegangen sind, da ist es wirklich abgegangen und entspricht aber nicht den monatlichen normalen Veranstaltungen.
Ja. Okay. Früher hat man ja oft ein bisschen abfällig gesagt, Fahrstuhlmusik, Kaufhausmusik. Ist das jetzt aufgewertet dadurch? Dieser, sag ich mal, manchmal so despektierlich genannte Terminus, wenn man dann so im Hintergrund, ich weiß nicht, Ambient gehört hat oder weiß ich nicht, eine Zeit lang hat man ja auch so Downbeat-Musik dann gerne in Supermärkten oder in Fahrstühlen gespielt.
Ja, also in Supermärkten jetzt per se ist es ja doch so, dass die mittlerweile ihre eigenen Soundserver haben. Mhm. Das ist Hightech, da wird Kaufverhalten gelenkt, sage ich ganz offen. Die haben eigene Radios. Ja. Also da steckt wirklich viel, viel dahinter. Downbeat, Fahrstuhlmusik, also ich persönlich würde mich wirklich freuen, wenn ich einmal im Leben in einen Fahrstuhl einsteige und es spielt Musik. Ja. Das ist vielleicht irgendwo in den Staaten, in Hotels oder so. Aber von Downbeat zu Lo-Fi, also ich bin generell ja Cross-Genre und ich finde alles zur richtigen Zeit.
Mhm. Heute wird ja Clubkultur eben auch oft für Events genutzt, für Firmen-Events, für Markenpartys oder auch Gastronomie. Eröffnungen und spezielle Events. Das Nachtleben wandert in neue Kontexte. Ist das jetzt ein Segen oder ein Fluch für die Szene? Was sagst du?
Also ich würde es weder als Segen noch als Fluch sehen. Das DJing wurde sozusagen als Profession, glaube ich, stark durch die sozialen Medien beeinflusst. Mhm. Verwässert das Ganze ein bisschen und es gehört mittlerweile zum guten Ton, dass irgendwo ein DJ steht. Ja, sei es in einem Videoclip, in einer Werbung, wo auch immer, würde ich sagen, dass das einfach mittlerweile ja, zum guten Ton gehört.
Mhm. Der gute Ton. Wenn Firmen oder Gastronomiebetriebe mit Branding-Events und DJs arbeiten, dann öffnet das natürlich neue Bühnen und ein neues Publikum. Siehst du aber dann nicht auch die Gefahr, dass die Musik dabei nur noch als Marketing-Tool-Dienst auftritt und ein bisschen an Substanz verliert?
Ja, ich sage, es gibt, man muss schon differenzieren, ja, in welchem Kontext die Musik gespielt wird. An Substanz verliert sie nicht. Ja. Sie erscheint vielleicht nicht in dem Licht, was ihr zustehen würde, der Musik an sich. Sie wird jetzt nicht vergewaltigt oder prostituiert, um es so auszudrücken. Unterm Strich wird Qualität siegen. ja, oder also Siegen ist ein starkes Wort, aber wird sich Qualität immer durchsetzen. Und ich glaube, an Substanz verliert dadurch die Clubkultur überhaupt nicht.
In Wien gibt es ja Stimmen, dass, oder viele Stimmen, die sagen, man müsse Clubkultur neu denken. Weg vom klassischen Club hin zu mehr verstreuten Events. Das passiert auch, das habe ich auch in den letzten Podcasts immer wieder erwähnt. Es gibt jetzt Matcha-Latte-Raves, es gibt kleine Partys in diversesten Locations wie Waschsalons, Pizzerien und so weiter. Geht dadurch nicht auch etwas vom ehemals subversiven Willengeist verloren, wenn jetzt alles ein bisschen braver und durchorganisierter als Eventkultur daherkommt?
Ja, definitiv. Also ich sehe das genauso, wie du das sagst, teilweise sehr kritisch. Ich sehe den Trend schon länger, vor allem aus dem Ausland, London, New York, Madrid, die haben schon viel früher damit begonnen, so diesen Club-Sound und dieses Bild quasi so zu inszenieren in einem anderen Kontext, in alltäglichem Umfeld, für Matcha-Latte-Raves oder für Shop-Openings etc. Ich finde, es hat alles bis zu einem gewissen Grad seine Daseinsberechtigung und ich glaube auch nicht, dass die Clubs dadurch in irgendein Schussfeld geraten. Ja. Ich glaube eher, dass die Clubs, vor allem bei uns, sich davon nicht, wie sagt man so schön, in die Ecke gedrückt werden soll, sondern die sollten eher an ihren Alleinstellungsmerkmal arbeiten und ihr Ding weitermachen.
Mhm. Das zentrale Element von Clubkultur sind ja der Sound. Fette Bässe, klare Höhen, eine Atmosphäre, die von der Musik lebt. Aber was passiert damit, wenn der Club-Sound in so, sage ich mal, räumlich schwierigere Umgebungen verlagert wird? In traditionellen Clubs wird ja viel in Technik und Akustik investiert. Wenn ihr jetzt aber so einen Open-Air-Spot macht, wie zum Beispiel die Strandbar oder einen architektonisch komplexen Ort, wie jetzt eben den besagten historischen Supermarkt, das ist ja eigentlich die alte Kreditanstalt-Zentrale gewesen, genau. Muss man da auch akustische Kompromisse eingehen?
Dort, es ist natürlich Locations, Outdoor, Indoor, je nachdem, altes Gemäuer, neuer Bau, viel Glasfläche und so weiter. Man muss schon an viele akustische Sachen denken. Beim Interspar, bei unserem Konzept dort, haben wir akribisch gemeinsam mit Pro Performance gearbeitet. Mit Wolfie Sauter.
Den kennen wir. Den kennen wir. Der war schon da.
Der ja aus dem, ja, jede bessere Clubanlage bei uns gebaut hat. Der hat für dort ein total super System entwickelt, modular, Beschallung in alle Richtungen, wirklich ein Hochgenuss, sage ich mal so, und sehr schnell auf- und abgebaut. In andere Locations wieder, Hermann Strandbar, da haben wir nicht viel Einfluss.
Da wollte ich jetzt darauf eingehen. Manche Locations haben natürlich Vorschriften. Was mir ja zum Beispiel auffällt, Strandbar Hermann, ein riesengroßes Strandareal. Ich habe da ja auch schon einmal auflegen dürfen in den 10er Jahren noch. Da ging noch irgendwie ein bisschen mehr. Jetzt ist das ja wirklich sehr, sehr leise. Gibt es da wirklich so viele Probleme, so viele Nachbarn? Wenn man eigentlich oben auf der Orania steht, man hat den Umgebungsverkehr, da hört man gar nichts.
Ja, es ist nicht nur bei der Hermann Strandbar so, sondern es hat insgesamt der Donaukanal und die Spielstätten dort haben diese Probleme, weil wir Wasser dazwischen haben. Ich bin jetzt nicht der Oberprofi-Akustiker, aber schon doch lange im Business und Wasser trägt einfach die Schallwellen. Und wir haben dort viel Wohnungen und die Magistrate sind doch immer auf der Seite der Mieterinnen. Mhm. Und da gibt es oft Konflikte und es reicht oft ein Einspruch, ja, wenn kleine Genehmigungen jetzt irgendwie eingebracht werden oder Anträge gestellt werden von einem Gastrobetrieben, da reicht oft ein Einspruch von einer Anwohnerin, einem Anwohner und das Ding ist gegessen, ja, und man muss sich dann an die Limitierungen halten.
Beim Motto ist es ja auch so, das ist mir aufgefallen als letzte Mal.
Motto am Fluss.
Motto am Fluss, Entschuldigung. Ja, das alte Motto heißt ja gar nicht
das
mehr so.
Das heißt Tell.
Ja, genau, ja. Das gibt es ja nicht mehr. Genau. Der Motto am Fluss. Dass da unten ein anderer Club am Donaukanal ist, irgendwas mit Blume und Wiese, der extrem laut ist und dann eigentlich lauter ist als der Sound am Motto am Fluss. Wie kann man sich das erklären? Man hört wirklich, wenn man am Rand sitzt, den Sound von dort unten lauter als den eigenen oben.
Ja, das ist die bauliche Gegebenheit dort und das Wasser. Es ist, wenn du dort stehst, gegenüber dem Lokal eben, oder bei den sind ja mehrere Lokale auf der gegenüberliegenden Seite, dort ist es nicht so laut. Ja, also die halten sich jetzt schon auch an ihre Vorschriften und so, würde ich einmal wagen zu behaupten. Aber es ist einfach ja die Gegebenheit dort und Wasser trägt den Schall und ja, Wind, wie wir wissen. Ich wohne im zweiten Bezirk zum Beispiel und ich kann oft bei den Konzerten aus dem Ernst-Happel-Stadion perfekt mithören und mitsingen. Ja.
Du singst du damit?
Ja.
Du hast mir gerade gesagt,
ja,
du hast eine schöne Terrasse.
Ich singe dann auf meiner Terrasse ganz allein.
Kommen wir ein bisschen zu dem Roaster von dir. Achten eigentlich die Auftraggeber und die Gäste bei solchen Events, die ihr da jetzt da beschaltet? Ich meine, jeder von uns kennt das Motto am Fluss, jeder von uns kennt die Strand bei Hermann, sind ja noch ein paar andere Locations dabei, nicht nur die, aber das sind so ein bisschen die bekanntesten, glaube ich. Überhaupt auf diese audiophilen Details. Merkt man als DJ, ob das Publikum wirklich wegen der Musik da ist oder ob sie einfach sowieso kommen?
Ja, also definitiv ist es bei uns, bei unseren Partnern, Locations, Resident Locations, wo wir regelmäßig aus unserem Pool auflegen, so dass es fängt schon bei den Auftraggebern an. Ja. Ein Bernd Schlacher vom Motto am Fluss zum Beispiel und sein ganzes Team, die kennen sich mit Musik und Emotionen aus, die legen wirklich höchsten Wert drauf, was gespielt wird, dass es in Setting passt, zur Atmosphäre positiv beiträgt. Da wird auch die nötige Wertschätzung entgegengebracht und auch von der Audience sind sehr viele Internationals bei uns in diesen Locations in Wien. Das sind meistens Menschen, die wirklich einen guten Musikgeschmack haben. Das heißt jetzt nicht, dass unsere einheimischen Leute keinen guten Musikgeschmack haben, aber es ist, wenn es sich mehr vermischt, ja, und es wird so einen kulturellen Melting Pot, sage ich einmal, auch im normalen Restaurantbetrieb, dann ist es einfach, kriegt es eine andere Dynamik. Die Leute wippen mit, die bedanken sich für die Musik, die folgen dir auf Soundcloud, auf Mixcloud und. Ja.
Mhm. Und ich habe gerade Soundcloud aussortiert, weil es mich schon so nervt, dass ich dauernd zahlen muss. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Ja. Ja, die neue Rolle der DJs, vom Gatekeeper zum Dienstleister. In der klassischen Clubszene galten DJs ja einst als Gatekeeper für neue Musik und Trends. Sie haben den Sound ganzer Generationen mitgeprägt. Heute hingegen sind DJs sehr oft auch Dienstleister. Ich gehe oft durch die Stadt, es gibt ja mittlerweile an jeder Ecke einen DJ, auch vor Museen und weiß was ich wo, überall. Sie liefern dann die gewünschte Stimmung für die Kunden und Marken. Wie wirkt sich das Selbstverständnis auf der DJs dann auf das Publikum aus? Früher hattest du ja als DJ die Rolle eines Geschmacksmachers, der die Menge mit neuen Klängen überraschte. Und heute buchen dich Unternehmen mit klaren Vorstellungen, was passt. Wie erlebst du diesen Wandel der DJ-Rolle?
Also ich glaube, dass dieser Wandel, der war schon immer da. Wir leben jetzt gerade in einer noch schnelllebigeren Zeit. Ja. Sachen verändern sich schneller einfach. Aber dieser Wandel, den du ansprichst, ich glaube, der war immer da. Und es war auch immer ein Konflikt diese Ideologie und auf der anderen Seite die Wirtschaftlichkeit. Also wie weit verkaufe ich mich? Wie weit ist es vertretbar, was ich wo spiele oder spielen muss? Also so quasi Nein sagen kann man ja immer, aber ich verstehe schon, ich war auch jahrelang abhängig von meinen DJ-Slots, damit ich meine Miete zahlen kann. Ja. Also da kommt es immer in Konflikt, glaube ich, ist schwierig. Jetzt erleben wir es vielleicht ein bisschen rapider, weil auch die Zeit einfach schneller ist.
Mhm. Du arbeitest ja mit vielen DJs in deinem Team. Viele kennt man, ich kenne sehr viele. Wie gehen eigentlich die damit um, wenn sie in Umgebungen auflegen, wo sie eher dezent im Hintergrund bleiben sollen? Gibt es da manchmal auch innere Konflikte oder vielleicht den Wunsch, künstlerisch auszubrechen, was aber nicht unbedingt d'accord geht mit dem, was die Auftraggeber wollen?
Ja, kurz vorweg, weil du ja das Team ansprichst und unseren Pool. Also ich bin in der glücklichen Position, dass ich wirklich mit großartigen Menschen, Artists zusammenarbeiten darf. Ja. Ganz egal woher, aus welchem Genre oder alt und jung. Also ich muss echt Danke sagen an den ganzen Pool. Und den Konflikt, den du ansprichst, den hat jeder. Den hat jeder Künstler, jede Künstlerin. Ich habe ihn ständig. Ja. Das ist, glaube ich, ein Prozess, ein künstlerischer Prozess, der nie aufhören wird, dieser Konflikt. Und ich sage einmal, okay, du kannst dir ja noch immer aussuchen, was du machst, wo du spielst. Und wie schon vorhin erwähnt, du darfst dich nicht quasi prostituieren für deine Musik.
Aber wenn man dann dabei ist, und ich meine, ich wollte dann auch noch später auf die, sage ich mal, auf die Konkurrenzsituation eingehen, dann muss man ja schon das machen, was die Vorgabe sagt. Ich meine, wenn man jetzt den Supermarkt bekommt, dann kann man da natürlich nicht Rave spielen. Ja? Also man muss, oder wenn man jetzt im Motor am Fluss spielt, weiß man auch ungefähr, so und so läuft der Abend ab, so und so soll das dann auch vom DJ dann übertragen werden und man soll nicht gleich mit Housebeats beginnen, sondern das erst später einfließen lassen. Kann es dann sein, dass manche dieser Situation nicht gewachsen sind?
Ja, also gerade bei Betrieben, wo es um Abendgeschäft geht, Bars, Restaurant und man als DJ einen Abend ja begleiten soll, von Anfang bis zum Ende nach der oder bis zur Sperrstunde halt, muss man schon auf ein breites Repertoire zurückgreifen können, ein großes Musikspektrum haben, ein Wissen und das auch alles dabei haben und auch abrufbar haben. Ich sage, unerprobt braucht man sich in solche Situationen nicht reinwagen. Das sieht man dann halt schon die Erfahrungswerte, die für DJs, die schon lang dabei sind, sprechen.
Hast du dann auch schon Situationen erlebt, wo du gesagt hast, jemand, der dabei war, sorry, das geht nicht, wir müssen wieder getrennte Wege gehen?
Ja, klar. Also natürlich, das ist halt auch meine Arbeit als Agenturchef. Ich bin ständig, ich muss mir ständig neue Sachen anhören und tue das ja auch gern täglich. Möchte immer neue Leute hören, kennenlernen und wenn es mal nicht passt, dann muss man sich trennen. Mhm. Ja, das ist ja, es spielt sich ja nicht nur auf der musikalischen Ebene ab, sondern auch auf der menschlichen. Ja, es ist,
da gibt es sicherlich auch ganz nette Anekdoten. Ich meine, ich weiß es ja, aber im Supermarkt kriegen die DJs ja mittlerweile nichts mehr zu trinken, weil manche das ein bisschen übertrieben haben, oder?
Genau. Also es war einmal, das kann man ruhig offen sagen, das ist sehr lustig, ein DJ hat sich dann einfach dort bedient, hat es ein bisschen falsch verstanden und hat sich dann dort die feinsten Sachen gegönnt und ein bisschen Sprudel getrunken. Ist natürlich toll, nur man darf nicht vergessen, es gibt dort Mitarbeiter, die sehr hart arbeiten und sich nicht so fein bedienen können selber. Und das ist dann eine Respektsache, würde ich sagen.
Vermissen manche deiner DJs oder du selbst, zu dir komme ich noch als DJ Landgraf, manchmal auch die klassische Clubnacht, in der das Publikum nur für die Musik kommt und an jedem Track hängt? Oder genießt du einfach die Herausforderung, zumeist, sage ich jetzt, Leute in ungewöhnlichen Settings zu erreichen?
Ja, es hat beide Settings oder verschiedene Settings seine Vorzüge, sage ich einmal. Vermissen tut jetzt, glaube ich, keiner eine klassische Clubnacht, weil es machen bei uns doch die meisten Artists ihre eigenen Projekte nebenbei und sind sehr aktiv im Clubleben. Und ich persönlich sage halt, ja, ich spiele lieber vom musikalischen Ansatz in Restaurants, begleite Abende oder in Bars, weil für mich das herausfordernder ist, sage ich einmal so. Und in Clubs, sage ich, gezielter für die Audience, da weiß man, um was es geht. Mhm. Ja. Und das hat für mich ganz andere Reize.
Ja. Das heißt, du bist selbst, oder würdest von dir selbst sagen, gar kein wirklicher Club-DJ zu sein?
Sobald ich hinter den Deck stehe im Club, in Clubs, jetzt dann auch bald wieder im September, zwei Termine, sage ich dann später, dann fühle ich mich schon als Club-DJ, ja, dann möchte ich das öfter haben, ja, und ständig geht sich mit meinem beruflichen Leben nicht aus, ja. Also für mich ist es eine gute Melange, dass ich manchmal in Bars, Restaurants spiel und manchmal eben zu schönen, coolen Sachen in Clubs eingeladen werde. Mhm.
Das Clubleben steht ja allgemein unter Druck. Nicht nur in Wien, in vielen Städten hören wir vom Clubsterben, von steigenden Mieten, Anrainerbeschwerden, Auflagen, Gentrifizierung. Das alles macht den Clubs das Leben schwer. Gleichzeitig boomen eben neue Partyformate außerhalb klassischer Clubs. Wir reden gerade drüber. Man hat den Eindruck, das Nachtleben wandert aus den dunklen Kellern von früher hinaus in die schicken Rooftop-Bars, Event-Locations oder eben, wir haben schon gesagt, sogar Supermärkte. Glaubst du, dass die klassische Underground-Club-Szene in Wien nach und nach von solchen, sag ich mal, leichter kontrollierbaren, kommerzielleren Orten abgelöst werden könnte und die Stadt, mit wenigen Ausnahmen natürlich, insgesamt glatt gebügelter wird, was das Feiern angeht?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das sich so durchsetzen wird, wie es manchmal jetzt zurzeit den Anschein hat. Es gibt diese, ja, wie du sagst, diese allglatten Rooftop-Partys, die machen dann irrsinnig viel Promotion auf sozialen Medien und man hat von denen teilweise noch nie was gehört. Da handelt es sich oft nicht um etablierte, routinierte DJs.
Nein, aber die haben viele Freunde.
Ja.
Die haben einfach 300 Freunde,
genau.
Und das zählt ja jetzt heutzutage oft mehr als eben wirkliches Können.
Das stimmt, ja, das gibt's und man sieht es echt häufig, bei uns in Wien vor allem, aber für mich ist das jetzt nicht eine ernstzunehmende, sag ich mal, Gefahr. Die werden auch älter und die werden, ich sag, man muss mehr zusammenarbeiten und dann nicht gegeneinander und einen langen Atem haben, weil ja, die Essenz oder Trends, die jetzt nicht viel Essenz im Hintergrund haben, ja, sagt der Name schon, ist ein Trend und wird bald wieder weg sein.
Mhm. Die Stadtpolitik reagiert ja zumindest teilweise. In Wien gibt es jetzt eine Club Commission, die macht sehr viel Podiumsdiskussionen, Förderprogramme und so weiter. Gleichzeitig entstehen dann natürlich immer wieder luxuriöse Wohnungen dort, wo früher Clubs oder eben Event-Locations sind oder waren. Tut die Stadt deiner Meinung nach genug, um die Clubkultur zu erhalten? Wir haben ja gerade früher, oder ich habe gerade früher diese Liste erwähnt, bei der Wien nicht mehr unter den Top 100 ist. Oder findet Nachkultur bei uns künftig vor allem in so angepassten Formaten statt, weil echte Clubs wirtschaftlich und politisch immer schwieriger umzusetzen sind?
Also ich bin ja ein Fan unserer Stadtpolitik eigentlich, ja, mhm, muss ich sagen. Also ich bin happy, in dieser wunderschönen Stadt leben und arbeiten zu dürfen. Was die Clubs anbelangt, wird zu wenig gemacht. Es sind so viele leerstehende, geile Gebäude bei uns in Wien. Die gehören wirklich zur Verfügung gestellt mit Infrastruktur. Die können sicher gemacht für Partys und einfach die Möglichkeiten, dass man einfach da mehr Spielstätten hat. Kulturelle Förderungen im Clubsektor ja, also generell jetzt, was elektronische Musik anbelangt oder urbane Musik, sage ich einmal jetzt groß, ja, um das unter einen Namen zu fassen, muss mehr gemacht werden und ja, bin gespannt, was da passiert.
Ja, da sind wir alle. Ich berichte da ja ständig drüber und ich glaube auch, dass die Vienna Club Commission da ein bisschen lauter sein sollte. Aber ja, manchmal hat man auch den Eindruck, sie trauen sich nicht ganz. Und so kommt es eben immer mehr zu seiner gezähmten Clubkultur, wenn man dann oft die Videos sieht, was wo gespielt wird und was wo dann gute Stimmung erzeugt. Dann denke ich mir, es hat eigentlich mit Clubkultur nichts mehr zu tun. Das sind dann ja irgendwelche kommerziellen Hits. Und ich denke mir, dir ist sicherlich auch schon oft passiert, gerade in diesen Locations, wo du spürst, dass dann Leute herkommen und sagen, hast du was zum Tanzen oder zum Mitsingen? Und eigentlich ist das, was du spielst, ja sowieso dafür gedacht.
Ja, also das kommt immer wieder vor und man legt sich dann schon so sein Antwortenrepertoire zurecht. Ja. Also es gibt natürlich diese Fragen oder auch die berühmte Frage, wo ist die Toilette? Ja. Also
ja. Ja, das ist so.
Sollte man T-Shirts machen. Ja, also ich finde die Toilette bestimmt blind in den einzelnen Betrieben. Aber ja, diese Frage kommt, man muss die mit Humor entgegnen. Ja. Ich habe nirgendwo einen Münzeinwurf an mir, ich bin keine Jukebox etc. Also man muss aber damit ein Lächeln dabei bleiben.
Wir haben eine Idee geboren, wir müssen ein T-Shirt kreieren, wo ja Baumstädter Schlitz hier einwerfen, dann sage ich dir, wo das Klo ist. Oder so. Kommen wir kurz zu dir. Deine Agentur Road Music steht ja eben in diesem Spannungsfeld. Auf der einen Seite wirtschaftlichen Interessen, der Location, der Marken, auf der anderen Seite eben die Liebe zur Musik und der Szene. Spürt ihr selbst in eurer Arbeit manchmal so Zielkonflikte, zum Beispiel wenn ein Kunde einen bestimmten Sound fürs Branding will, ihr aber wisst, dass ein Künstler eigentlich für seinen eigenen Stil steht? Der Auftrag wäre aber so gut, dass man es eigentlich machen will, aber irgendwann kommt dann halt noch, na, aber das wollen wir noch und das wollen wir noch und dann sagt man, nein, das schaffe ich nicht. Diese Musikwünsche kann ich nicht erfüllen.
Ja, wir arbeiten da, wie du sagst, wir haben oft Anfragen von namhaften Marken für Business-Events, für Promotion-Clips etc. Und das sehe ich auch als meine Position, als Bindeglied zwischen den Kunden und den Artists. Ich arbeite sehr stark mit unseren Künstlerinnen zusammen im ständigen Austausch, dass man sagt, okay, wie weit gehst du, was macht man oder lass man es gleich bleiben. Da muss man wirklich oft eine Checklist machen, was spricht dafür, was spricht dagegen, und dann muss man dann schnell absagen oder weiterempfehlen. Es gibt ja auch noch andere Agenturen, die sowas gerne machen, und wir empfehlen dann auch andere, die im Becken fischen quasi, und ich finde, das ist dann auch eine gute, vitale Konkurrenzzusammenarbeit, sage ich einmal, wenn man sich gegenseitig Sachen zuschupft, die man selber jetzt nicht machen will.
Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Es gibt, wie du so schön sagst, du betreust ja eben einige Locations, aber das schon sehr lange, die Kunden sind dir treu. Natürlich ist aber dieser Hotelmarkt, gerade diese neuen Hotels, die jetzt wie Pilze aus dem Boden geschossen sind in den letzten 10 Jahren, sehr volatil. Ich selbst hatte ja auch schon hier über Radio Superfly im Red Room zum Beispiel gespielt, oben beim Radisson SAS. Und da kommt ein neuer Hotelmanager und der hat dann wieder andere Vorstellungen. Und dann kommt wieder der nächste Partymanager und hat wieder neue Vorstellungen. Und ja, die Konkurrenz ist groß. Wie ist dein Verhältnis zur Konkurrenz?
Mein Verhältnis zur Konkurrenz, also ich lasse mich da oft, ich bin generell ein Mensch, der sich ungern in Vergleich stellt mit anderen. Ja, manche mögen es präpotent nennen, ja, oder wie auch immer. Aber ich versuche einfach wirklich unserer Idee zu folgen und Konkurrenz eher als vitalen Partner zu sehen, und die Wege kreuzen sich, Wien ist klein. Ja, wir sind jetzt zwar in einer 2-Millionen-Stadt, aber doch im urbanen Musiksegment, was Agenturen anbelangt, sind wir doch relativ wenig Leute. Ich glaube, da müssen wir zusammenarbeiten, und ja.
Mhm. Gibt es aber, sage ich mal, auf diesem Segment dann auch so ein bisschen Hahnenkämpfe? Ich meine, es gibt ja auch andere Kollegen von uns, die natürlich auch mit vielen DJs in anderen Hotels oder zum Beispiel in anderen Venues arbeiten und natürlich dann auch darüber versuchen, die gut bezahlten Corporate-Events abzustauben, die es natürlich dann immer wieder gibt, rund um die Weihnachtszeit und was weiß ich was, oder im Sommer natürlich.
Absolut, ja. Hahnenkampf, ja, es gibt manche, ja, aber jetzt nichts Schlimmes, nichts Gravierendes. Das ist schlussendlich macht dann doch jeder sein Süppchen, ja, würde ich sagen.
Wie suchst du dir eigentlich die DJs aus oder die Künstler aus, die bei dir oder bei euch spielen dürfen? Gibt es Bewerbungen oder hast du das fixe Team und sagst, mit dem arbeiten wir jetzt zusammen und da kommen wir auch gut aus? Ich meine, jeder von denen macht natürlich auch was anderes. Eh klar, keiner kann sich das hauptberuflich leisten.
Es gibt DJs bei uns, die sind schon hauptberuflich, ja, sie kann man auf einer Hand abzählen, ja, die sind dann auch schon in Deutschland viel unterwegs und so, oder arbeiten für große Marken, aber wie ich die DJs aussuche, ich höre mir jeden Tag neue Sachen an, Mixes, ich kriege Sachen zugeschickt, wir werden bemustert von Labels, wegen ja auch der Sparte Produktion bei uns. Wir kriegen Bewerbungen rein, die dann oft zu uns ins Studio eingeladen werden, zu mir ins Büro, wo wir dann einfach bei einem Kaffee uns unterhalten. Natürlich vorab möchte ich mal Mixes hören, damit ich weiß, okay, passt es überhaupt in unser Umfeld? Ja, weil wir sind natürlich breit aufgestellt, wir bedienen schon viele Genres, aber es gibt einen Grundtonus, ja, und es gibt auch irgendwie eine Identity, die zu uns passen muss vom Sound. Und ich bin offen für alles und bin immer gerne bereit, mir Sachen anzuhören. Also einfach schicken, bitte.
Mhm. Ist es tatsächlich so, auch mein Eindruck manchmal, dass eben viele, die noch vor 10, 15 Jahren sehr viel in Clubs gespielt haben, jetzt auch ihre Erfahrung dafür nutzen, dass sie eben mehr sich da, ich sag's jetzt, ein bisschen despektierlich vielleicht, aber zurückziehen, um nicht mehr so an der Front zu stehen und einfach ein ruhigeres DJ-Leben haben und das sozusagen die Clubfront den Jungen überlassen?
Ich sage, die Jungen würde ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt da das beeinflussen so arg, sondern ich glaube, es ist halt komfortabler. Ja? Für viele, die schon länger als DJs arbeiten, es ist komfortabler, oft dann ein längeres Set wo aufzulegen in einem Restaurant-Kontext, wo man auch gutes Essen kriegt und mit netten Leuten in Austausch treten kann. In den Clubs geht es dann oft härter her, und ich kenne das ja auch, und hat man zwar auch diesen Austausch, aber man spielt oft zu anderen Zeiten, man kommt viel später nach Hause, es ist viel lauter. Also ich glaube, das ist ein von der Natur gegebenes Gesetz.
Also du würdest mir schon recht geben, weil man das Gefühl hat, dass sich viele routinierte DJs jetzt in den Hotelbars öfter wieder treffen als in den Clubs.
Ja, ich gebe dir recht.
Abschließend noch ein Blick nach vorn. Wie stellst du dir eigentlich die Zukunft der Wiener Club- und Eventszene vor? Wird in 10 Jahren jeder Supermarkt seinen eigenen Resident-DJ-Pool haben und jede Firmenfeier wie ein kleines Festival aussehen, oder besinnen wir uns wieder mehr auf echte Clubs? Wie wünschst du dir persönlich die Entwicklung?
Ich glaube, dass es die Clubs ein bisschen durch die Gentrifizierung ein bisschen in die Peripherie drängen wird. Ja, das kennen wir ja auch aus anderen großen Cities. Ich sage, kommt Zeit, kommt Rat. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Ich wünsche mir mehr unschicke Clubs. Ja. Underground, es darf ruhig dreckiger sein. Off-Locations.
Und der Eintritt muss nicht unbedingt jetzt noch Richtung 100 Euro gehen, wie es ja teilweise schon ist. Ne?
Ja, das zum einen auch, dass eher die Locals mehr gefördert werden, also unsere Local Artists auch ein bisschen was abgreifen können von diesen Mega-Eintritten, weil meistens kriegen dann ja doch eher die internationalen Bookings die großen Gagen und nicht die
alles für die, nichts für uns.
Genau.
Road Music ist ja nicht nur jetzt diese DJ-Pool, sondern ihr habt ja auch viele andere schöne Sachen schon gemacht. Erzähl mal ein bisschen.
Die Agentur, also wir sind da so in 3 Bereichen unterwegs. Wir machen halt hauptsächlich jetzt neben dem DJ-Booking, unser Hauptgeschäft ist ja Soundberatung, sage ich mal, Soundkonzepte für Hotelketten. Wir arbeiten da mit diversen Hotelbetrieben, Marken für ihre Stores etc. und machen da Playlists, teilweise wirklich angefertigte Studio-Mixes, die 10 Stunden lang sind und so weiter. Ein Milestone jetzt gerade aus dem letzten Jahr, der Schwarze Kamel in Wien. Das gibt es seit 400 Jahren, ein Traditionsbetrieb. Es gab nie Musik, es gab nie eine Anlage dort und es wurde eine neue Anlage reingebaut, ja, die dezent im Hintergrund eine Stimmung macht, eine Hintergrundmusik, und wir sind die Ersten, die eben seit 400 Jahren Betrieb dort sich um die Musik kümmern dürfen.
Aber nicht als Live-DJ, sondern als...
Genau, okay. Es ist Hintergrundmusik, aber sehr komplex. Und nicht einfach eine zusammengeschnittene irgendwas Playlist, sondern im Studio produzierte Presets, die teilweise 12 Stunden am Stück Musik sind.
Ja, ich habe jetzt auch gesehen, es machen das Café Landmann immer wieder Partys im Sacher. Gibt es jetzt auch, ja, Afterwork.
Habe ich gelesen, ja.
mit DJ Anna Ulrich, genau. Und so weiter. Also die Kreativität geht nicht aus. Also offensichtlich wird hier wirklich ein neuer Markt versucht zu erschließen, weil natürlich so Hotels ja oft so ein angestaubtes Image haben, oder?
Man darf nicht vergessen, dass halt dann doch in auch Traditionsbetrieben Menschen in die Führungspositionen kommen, die jünger sind und die auch club-erprobt sind oder die auch ein anderes Faible für Musik haben, und die versuchen, diese Schranken, diese Barrieren zu brechen. Finde ich super. Ja, also ich finde, warum nicht? Ja, ich sage, okay, wenn es nicht funktioniert, wird es eh nicht mehr geben. Im Sacher, okay, dann wird vielleicht das Sacher-Tortel dann den asiatischen Touristen vom Teller runter wackeln, wenn die Anna Ulrich auflegt. Aber
wahrscheinlich wird sie sich auch anpassen. Glaube ich nicht, dass sie das spielen kann, was sie sonst spielt. Aber ja, sei ihnen vergönnt, natürlich. Du magst, da gibt es ja auch noch das 25-Hours-Hotel, oder?
Genau, das haben wir die letzten 3 Jahre jetzt bebucht, immer freitags. Und gemeinsam mit der Joanisch, also auch eine Partnerin von uns, unsere Bürokollegin. Und genau, da läuft es halt weiter, ja.
Alles
immer
klar.
Freitags, das macht die Joanisch, ja.
Viele Plätze, wo du, / ihr sozusagen mitmischt. Du selbst nennst dich ja als DJ Landgraf. Hat das mit deiner Kärntner Heimat zu tun?
Ja, das ist ein Spitzname, ja, der aus einer komischen Situation entstanden ist, einfach, der mir gegeben wurde. Ich komme aus Kärnten, aus Klagenfurt, auch teilweise Bauernfamilie. Irgendwie ist das dann entstanden. Keiner weiß die genaue Erklärung, warum Landgraf.
Aber anlegen sollte man sich nicht mit euch, denn dein Vater ist der legendäre Joe Teigerbachler, Boxer.
Genau.
Falls denn wer noch kennt, in meiner Jugend waren wir ja ganz stolz, aber Europameister, glaube ich.
Genau, Europameister.
Europameister. Ja. Bist du selbst Boxer?
Nein, nein. Er hat mich auch nie gezwungen dazu.
Okay. Ja. Aber du kannst dich durchsetzen.
Ich kann mich durchsetzen, aber lieber verbal.
Du wolltest noch ein paar Termine ankündigen, ganz irgendwann in der Mitte hast du gesagt, das sage ich später noch. Upcoming Club-Gigs von dir, ich sehe es sogar hier.
Genau.
19. September und 20. September.
Genau, ein Wochenende gemeinsam mit Road Music Co-Partner, sage ich einmal, Co-Manager DJ Levy. Mhm. Und auch unserem Freund DJ Chester Rush von Destination FM sind wir in Berlin ein Wochenende beim lieben Dirk Junklewitz eingeladen vom berühmten Kit Kat Club. Und wir sind am 19. Bei Goldkuss eingeladen. Ich darf nicht sagen, in welcher Location in Berlin, aber es ist der Bunker einer alten Sparkasse.
Ist das so Sexpo?
Nein. Nein, okay. Es ist eine Disco-Party im Bunker, in den alten Kassenräumen einer Sparkasse. Mhm. Die Kenner von Berlin werden genau wissen, welche Location es ist. Und am Tag darauf ist dann Samstag, 20. September, Disco Bizarre im KitKat Club. Das ist dann schon eher eine sexpositive Veranstaltung.
Dann hast du ja nie.
Da ziehe ich dann das Netzkleid.
Kurze Enge. Na, da sind wir gespannt. Na super, vielen Dank. Falls jemand also immer wieder in diesen Locations verkehrt, die wir jetzt erwähnt haben, sei es ein Spa, sei es das Motto am Fluss, sei es die Strand bei Hermann oder auch das 25 Hours Hotel, es gibt auch noch andere, das könnt ihr auf der Seite nachlesen. Ihr könnt auch auf Soundcloud die Sounds anhören. Dann, ja, wisst ihr, woher es kommt. Und auch das ist Clubkultur in Wien, dass gute DJs am Plätzchen spielen, wo man vielleicht nicht unbedingt dann von vornherein sagen würde, das ist jetzt der Club. Gibst du mir recht?
Ich gebe dir recht.
Danke, Schlusswort. Okay. Und Kärntner waren immer schon kreativ. Kreativ. Und damit schließe ich diesen Podcast. Sage danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, lieber Michi. Und ja, ihr wisst ja, wo ihr die alten Podcasts noch nachhören könnt. Heute gibt es ja mal nichts zu verlosen. Das machen wir das nächste Mal wieder. Aber kommt uns doch oder beziehungsweise kommt doch in die Locations. Die freuen sich natürlich immer, wenn an lauen Sommerabend oder auch im Winter viele Leute kommen, die auch gern gute Musik hören. Das war's von mir. Ich danke euch und wünsche euch noch einen weiterhin schönen Sommer.
Ciao, Papa. Danke für die Einladung, Uri.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.